So, die Aufnahme läuft schon mal. Alles, was jetzt passiert, kann theoretisch im Podcast dann verwendet werden. Okay, super, wir fangen an.
Verständnis habe ich nicht in dem Moment, wo Leute, die vielleicht sogar von sich aus sagen können, sie haben ein berechtigtes Argument zu demonstrieren, wenn die dann neben Verfassungsfeinden demonstrieren, da hört mein Verständnis grundsätzlich auf.
Wir wollen alle nur frei leben können und Freiheit und keine Diktatur, ja klar, aber halt nicht im Sinne von, wir sind alle gleich und deswegen kann man auch als Nazi irgendwie hier mitmarschieren.
Aber das ist Aufgabe der Medien, wie etwa den Friedensvertrag halt sowas zu erklären. Wie kommen sie da drauf, Jens Spahn als Kindermörder zu bezeichnen?
Herzlich willkommen zum Respublika-Podcast, heute wieder zu einem Respublika-Talk. Zu Gast sind heute Michael Stempfle von der ARD, Ann-Kathrin Müller vom Spiegel und Julius Geiler vom Tagesspiegel. Wir reden über die Entwicklung der Querdenkerbewegung, wir sprechen auch darüber, was uns persönlich an dieser Bewegung interessiert und versuchen einen Ausblick darüber zu geben, was uns in Zukunft, gerade in Bezug auf die anstehende Bundestagswahl, erwarten könnte. Mein Name ist Paul-Christoph Gäbler, ich bin freier Journalist. Der Respublika-Podcast entsteht in Eigenregie und ist sponsoren- und werbefrei. Wenn dir meine Arbeit gefällt, kannst du mich gerne dabei finanziell unterstützen. Alle Infos findest du auf www.respublikapodcast.de oder auf gaebler.blog. Herzlich willkommen in dieser Runde. Ich habe zum ersten Mal drei Leitmedien gleichzeitig im Podcast. Ich stelle erstmal alle der Reihe nach vor. Wir haben unter anderem Julius Geiler hier. Julius Geiler ist Reporter beim Tagesspiegel. War schon seit April bei den Querdenker, beziehungsweise damals noch Widerstand 21, beziehungsweise ganz früher ja eigentlich nur mal Hygienedemo genannt, dabei. Meine nächste Gästin ist Ann-Kathrin Müller. Oh, guten Morgen, Julius. Jetzt habe ich dich beim Guten Morgen sagen unterbrochen.
Alles gut, guten Morgen.
Meine nächste Gästin ist Ann-Kathrin Müller. Ann-Kathrin Müller ist Redakteurin beim Spiegel, recherchiert viel zur AfD und eben auch zu der Querdenkerbewegung. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und dazu haben wir auch noch Michael Stempfle. Michael Stempfle ist Innenexperte bei der ARD, beziehungsweise Terrorismusexperte. Korrigiere mich gleich nochmal, falls ich das falsch sage. Du hattest mich vor zwei Wochen angeschrieben und hast mich netterweise bei Berichten aus Berlin begleitet, nachdem ich dich in meinen Podcast eingeladen habe. So gesehen kommt jetzt die Rückeinladung. Herzlich willkommen, dass ihr alle dabei seid.
Guten Morgen.
Wir möchten heute zusammen sprechen über die Entwicklung der Anti-Corona-Proteste, beziehungsweise wie sie sich ja inzwischen nennen, Querdenken. Erstmal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie hat das Ganze angefangen, Julius? Du bist schon sehr lange dabei, wenn ich es richtig weiß, seit April, als noch von Querdenken gar keine Rede war. Wie hast du die allerersten Demos wahrgenommen und wie hast du jetzt vor allem die Entwicklung innerhalb der letzten Monate wahrgenommen?
Ja, du hast schon ganz richtig gesagt, ich bin ungefähr seit der zweiten Ausgabe der sogenannten Hygienedemonstrationen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, damals hier noch in Berlin-Mitte, dabei und beobachte die Bewegung. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass nach der ersten Demonstration dieser Art, die ich selber nicht miterlebt habe, es lediglich einige kleine Berichte in der Lokalpresse, also hier vom RBB zum Beispiel, gab, wo es vielen Journalisten ganz schwer fiel, diese Demonstration einzuordnen. Also auch, worum geht's da überhaupt? Was sind das für Leute? Wurde teilweise auch sehr kritisiert, weil da ganz unverblümt irgendwie von Menschen geredet worden ist, die irgendwie gegen die politischen Maßnahmen demonstrieren, obwohl es auch zu dem Zeitpunkt schon gerade auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz sicherlich einige Leute dabei waren, die schon damals natürlich Verschwörungstheorien vertreten haben und so weiter. Das wurde ganz am Anfang gar nicht so dargestellt. Und ja, die zweite Ausgabe habe ich mir dann selber angeguckt und seitdem bin ich dabei und beobachte, wie sich die Bewegung weiterentwickelt. Und da gibt es ja viel zu erzählen, weil sie sich doch sehr viel weiterentwickelt hat und auch natürlich radikalisiert hat.
Inwieweit würdest du sagen, ist das, also gab es Momente, wo du wirklich überrascht warst von der Schnelligkeit der Radikalisierung und der Extremisierung dieser Bewegung?
Also gerade wenn man die Querdenker und die Corona-Bewegung allgemein auch in den sozialen Netzwerken immer mal wieder denen folgt und natürlich in dem Kontext vor allem auf Telegram aktiv ist und sich durch diese ganzen Gruppen da quält, dann kommt es, denke ich, nicht so wirklich überraschend, weil was man da so findet, an Gewaltaufrufen, an Ideen, die da verbreitet werden, irgendwie das System zu stürzen, gegen Presse, gegen Polizei und so weiter vorzugehen, ja, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich das irgendwann auch auf der Straße so widerspiegelt und dann auch aktiv umgesetzt wird. Und das haben wir ja mittlerweile auch bei diversen Demonstrationen so erlebt, also zum Beispiel in Leipzig, aber auch in Berlin hier.
Mhm. Ann-Kathrin, du bist auch schon ziemlich lange dabei. Wenn ich es richtig weiß, hast du, glaube ich, auch schon die erste oder zweite Hygienedemo mitbekommen. Was ist dir da am Anfang aufgefallen und was fällt dir auf, wenn du dir jetzt diese Demos anguckst? Sind es noch dieselben Menschen bzw. dieselben Motive wie im April oder Mai?
Ja und nein. Also es sind zum Teil dieselben Leute, die am Anfang dabei waren, sind auch jetzt noch dabei. Ich glaube, es gibt ein paar, die sich davon verabschiedet haben, weil sie sagen, da sind zu viele Rechtsextreme ihnen begegnet. Aber die, die sozusagen am Anfang das auch angestachelt haben, sind heute schon auch noch bei Demonstrationen dabei. Da muss man ja sagen, es gibt ja auch immer sehr viele Parallelen, die da stattfinden. Also es gibt eben die, die ganz klar von einem Ex-NPDler angemeldet werden. Dann gibt es die, die von Querdenken angemeldet werden. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Insofern sind sie, glaube ich, inhaltlich immer noch gegen die Corona-Maßnahmen, aber sie verteilen sich in kleinere Grüppchen.
Mhm. Michael, du selber bist, hast ja auch schon am Anfang gesagt, als ich dich eingeladen habe, dass du jetzt wenig Praxiserfahrung bezüglich der Querdenker hast. Was persönlich ist dir dann aber aufgefallen, als du dich mit Querdenken beschäftigt hast, beziehungsweise mit dieser Bewegung? Was sind da die Sachen, die dir auf jeden Fall als erstes ins Auge gesprungen sind?
Also wenig Praxiserfahrung weiß ich gar nicht. Also ich habe mir auch bestimmte Demos angeguckt, aber ich konnte jetzt nicht so kontinuierlich dabei sein wie ihr, glaube ich. Aber ich war immer mal bei einer Demo. Ich habe mir auch mal zwischendurch Erfurt zum Beispiel angeguckt, weil es nicht so viele waren, um so ein Gefühl zu kriegen, wie es eigentlich läuft. Ich habe auch mal Ballweg interviewt und so weiter. Aber ich habe natürlich in erster Linie immer so ein bisschen auch den Blick darauf, was die Bundespolitik macht. Also es fing ja im März an mit schon auch überraschenden und rigorosen Maßnahmen, wenn man zum Beispiel an die verschärften Grenzkontrollen denkt und so weiter. Deswegen habe ich mich auch immer gefragt, inwiefern die Politik eigentlich alles richtig gemacht hat bei der Pandemiebekämpfung, ob die Politik auch Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass es in der Bevölkerung grundsätzlich, sagt auch Pia Lamberti, Menschen gibt, die anfällig sind für Verschwörungsglauben. Also sie schätzt, glaube ich, über 20%. Und natürlich sind mit dem Aufkommen der Pandemie dann auch große Ängste noch zusätzlich aufgekommen. Deswegen kann sich die Politik da eigentlich fast keinen Fehler erlauben, weil sonst sozusagen diese Angst auch ausgenutzt werden kann von Leuten. Und ich glaube, da sind schon auch Fehler passiert. Ich bin nachdem im März, glaube ich, die Entscheidung gefallen ist mit den verschärften Grenzkontrollen, was ja im Prinzip bedeutet hat, dass nur noch die über die Grenze dürfen, zumindest war das so an der württembergisch oder baden-württembergischen, Schweizer, französischen Grenze, diesen Dreiländereck, die eben Berufspendler waren. Und für ganz viele hat es massive Nachteile bedeutet. Und es hat auch für Wut bei solchen gesorgt, die per se, glaube ich, jetzt gar keine so große Lust hatten, jetzt bei so einer Bewegung dabei zu sein. Aber da waren ja auch Familien betroffen, da wurden Paare getrennt. Und da gab es zum Teil wirklich blöde Situationen. Also ich kann mich daran erinnern an eine Lehrerin von einer deutsch-französischen Schule im Dreiländereck, die also jeden Morgen aus der Schweiz nach Deutschland rübergefahren ist, da die also lange warten musste, an der Grenze, dann zum Beispiel, wenn sie von Deutschland aus zurückgefahren ist, abends durfte sie nichts mitnehmen, was sie in Deutschland eingekauft hatte, sonst hätte sie irgendwie Strafen zahlen müssen. Also es gab in der Tat Phänomene, auch bei der Eindämmung dieses Virus, wo ich glaube, sagen würde, da hat die Regierung auch Dinge provoziert, die sie nicht hätte provozieren müssen. Ich glaube, man hätte europäische Lösungen finden müssen von Anfang an. Will jetzt gar nicht da einen Schuldigen ausmachen. Das war ja zum Beispiel am Anfang so, dass es da einen sehr starken Ausbruch bei einem freikirchlichen Treffen in Mulhouse gab. Dann gab es einen sehr starken Shutdown von Macron. Dann hatte man ein bisschen Angst, dass die sozusagen, auch wenn sie sozusagen infiziert wären mit dem Coronavirus, alle auf die deutsche Seite rüberkämen und da einkaufen würden, was sie in Frankreich nicht mehr konnten. Also das war so eine Verkettung von Umständen. Unterm Strich würde ich sagen, man hätte sich auf europäischer Ebene viel besser absprechen müssen. Und dann hätte man es vielleicht auch geschafft, den Ärger ein bisschen kleiner zu halten. Das ist das, was mich sozusagen reingezogen hat in diese Berichterstattung.
Mhm. Es ist schon gesagt, dass auch bei diesen Demos du auch immer viele Familien gesehen hast. Das ging mir auch tatsächlich so. Ich war von der Bandbreite dieser Demos immer sehr erschrocken tatsächlich, weil es eben keine reine rechtsradikale Demo war, sondern eben wirklich bunt. Aber Stichwort Rechtsradikale, es hat ja nicht lange gedauert, Julius, dass bei diesen Demonstrationen sich auch sehr offen Rechtsradikale gezeigt haben. Ich erinnere mich noch am 9. Mai, da war ich das erste Mal auf einer dieser Demos. Und da gab es eine extrem interessante Szene, wo mehrere Menschen den Brunnen am Alexanderplatz gestürmt haben, zwei geentert haben. Erst so ein klischeeüberladener Hippie mit langen bunten Haaren, der dann ein Schild hochgehalten hat, wo Gates noch drauf stand. Bill Gates ist ja der große Verschwörer in dieser Erzählung oder einer von vielen Verschwörern. Kurz darauf dann zwei, ich würde mal sagen, zumindest augenscheinlich dem rechten Lager zuzuordnende Menschen den Brunnen ebenfalls geentert haben, eine Deutschlandflagge geschwungen haben und der Hippie zum ersten so ein bisschen unsicher war, ist das jetzt hier unbedingt so cool, bis dann der eine ihm die Deutschlandflagge in die Hand gedrückt hat und er dann sie selbst geschwungen hat. Das war tatsächlich so ein Moment, wo es mir kurz echt kalt wurde, weil ich dachte, das ist eine Form von Symbiose, die hätte ich sonst so niemals erwartet. Teilst du da diesen Eindruck, Julius?
Auf jeden Fall. Und wie ich gerade beim Einstieg auch schon gesagt habe, die Rechten und bis rechtsextrem, muss man sagen, waren von Anfang an dabei. Auch die AfD hat von Anfang an mitgemischt. Sie hat das nicht so gemacht, wie sie es jetzt zuletzt vorm Reichstag gemacht hat, als das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet worden ist vor 2 Wochen. Also nicht so öffentlich und auch nicht mit eigenen Plakaten und Bannern, wie sie es jetzt macht. Aber sie war von Anfang an dabei. Zum Beispiel, ich weiß noch, bei der 2. Ausgabe der Hygienedemo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz waren unter anderem Brandenburger AfD-Abgeordnete, die der Name gerade entfallen, aber auf jeden Fall 2 Abgeordnete aus dem Brandenburger Landtag der AfD-Fraktion, die immer wieder gesagt haben, ja, sie gucken sich das nur an, sie beobachten das. Aber es war ganz klar, dass die schon früh das erkannt haben, dass diese Bewegung, dass sie sich diese Bewegung zunutze machen können. Und das gipfelte dann am Anfang in diese Demo auf dem Alexanderplatz, die du ja angesprochen hast, wo auch ursprünglich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz demonstriert worden ist und dann sich mehrere hundert Demonstranten Richtung Alex aufgemacht haben und da dann zum ersten Mal auch richtig sichtbar diese Symbiose zwischen Leuten aus dem eher bürgerlichen, esoterischen Spektrum, also ganz einfache Personen, die man rein äußerlich jetzt nicht irgendwie einer politischen Strömung zuordnen könnte, sich gemein gemacht haben mit ganz klaren Rechtsextremen. Da waren an dem Tag vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, auch Leute aus dem BFC-Spektrum, aus dem Hooligan-Spektrum hier, das BFC Dynamo aus Berlin unterwegs. Und das war letztendlich so das erste Mal, dass dann auch ganz klar öffentlich diese ungewöhnliche Verbindung auf dem Alex zwischen rechten und eher einfachen Leuten deutlich wurde.
Mhm. Das ist die AfD gerade schon angesprochen. Ann-Kathrin, du warst jetzt zwar gerade nicht physisch anwesend auf dem AfD-Parteitag, aber du hast zumindest den ganzen Tag, beziehungsweise das ganze Wochenende den Stream gegeben. Mhm. Mein großes Beileid erstmal noch an der Stelle. Ich meine, es gibt bestimmt schönere Sachen, sein Wochenende zu verbringen. Aber wie weit war denn dort Querdenken jetzt Thema? Hattest du das Gefühl, da gibt es einen Plan innerhalb der Partei, sich dieses Protestwählerspektrum zu holen, oder ist das dann doch eher eine untergeordnete Rolle?
Es hat eine viel größere Rolle gespielt, als ich zumindest angenommen hatte. Das hat der Parteichef Jörg Meuthen hat dafür gesorgt, indem er am ersten Tag des Parteitags in seiner Rede gesagt hat, er hält das nicht für klug, sich sozusagen da so ranzuwanzen an diese Bewegung, und hat gesagt, da gäbe es ihm zu viele Extremrechte und zu viele Verschwörungsideologen. Hat das dann aber allerdings am zweiten Tag auch wieder eingeholt, weil es nämlich ganz, ganz viel Gegenwehr gab aus der Partei, von den Delegierten, die vor Ort waren, und offensichtlich auch aus seinem eigenen Lager. Denn am nächsten Tag hat er gesagt, er wollte sich ja wirklich nur von den ganz, ganz, ganz Radikalen und den ganz Wirren irgendwie distanzieren. Aber grundsätzlich hat er da sozusagen nichts gegen. Natürlich gäbe es viele Bürger, die sich sehr starke Sorgen machen wegen der Corona-Maßnahmen. Und für die will die AfD natürlich ein Ansprechpartner sein. Und die AfD versucht einfach auch in diesem Bereich die Straße in die Parlamente zu holen. Das ist ja so eine Losung, die vor allen Dingen der formell aufgelöste Flügel oder einfach die Völkischen haben, die Proteste der Straße sozusagen in die Parlamente zu tragen und für sich nutzbar zu machen. Und das versuchen sie eben auch bei Querdenken. Und schon bei der ersten, so wie Julius es sagte, waren auch Leute aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Es waren auch Leute da aus dem Bundestag. Ich glaube, Hans-Jörg Müller war auch von Anfang an dabei. Also da gibt es sehr, sehr viele, die sich da sehr engagieren. Im Osten gibt es sehr viele AfDler, die diese kleineren Demonstrationen in den kleinen Städten angemeldet haben, da wo jetzt eben die Infektionszahlen durch die Decke schießen. Also da, das ist schon sehr AfD-affin, das Thema.
Mhm. Die Partei macht ja aktuell einen ziemlich gespaltenen Eindruck. Ich sag mal genau zwischen diesem sehr radikalen Flügel um Björn Höcke und dann aber diesem gemäßigten bürgerlichen Flügel um Jörg Meuthen. Inwieweit glaubst du denn, dass Querdenken Symbol ist für diese Spaltung innerhalb der Partei? Oder sind das letztendlich auch andere Themen, an denen man sich gerade zerfetzt?
Also ich möchte erstmal widersprechen, es gibt keinen gemäßigten Flügel in der AfD, nur einen gemäßigteren.
Ein sich augenscheinlich gemäßigt, oder zumindest behauptet er das von sich. Ja.
Genau, es ist hauptsächlich, außer bei ein paar wenigen Themen, ist es hauptsächlich eine Stilfrage, muss man sagen, die Unterschiede in der Partei. Also eben die, wie ein Björn Höcke auftritt, ist eben anders als ein Jörg Meuthen auftritt. Aber inhaltlich haben die überhaupt nicht so viele Differenzen. Das muss man einfach wirklich immer wieder sagen. Und es ist vor allen Dingen ein Machtkampf. Es ist kein Richtungskampf im Sinne von Inhalten. Es geht hier nicht drum, also ja, es ging bei der Rentenfrage, ging es eben drum, macht man ein nationalistisches Modell, dass nur Deutsche mit deutschen Kindern irgendwie bessere Renten am Ende bekommen als andere, oder geht man den kompletten neoliberalen Weg von Jörg Meuthen? Da gab es mal eine inhaltliche Auseinandersetzung, die aber auch wiederum für diesen Machtkampf stand, weil es eben genau die beiden Lager waren. Aber an sich ist es eben eher eine Stilfrage, ob man jetzt zu diesem einen eher Professorenlager gehört oder zu dem anderen, der eben die Straße sozusagen repräsentieren will. Und ja, man merkt das an den Demonstrationen jetzt schon auch ein bisschen. Also die einen sind eben aktiver mit auf der Straße, während bei den anderen, das ist halt nicht so deren Habitus. Ja, also viele, die sozusagen noch übrig sind von dieser Professorenpartei, obwohl man ja sagen muss, dass die auf der Straße sind, ein sehr, sehr gut bürgerliches Milieu sind. Also die Leute, die man da sieht, die man nicht so richtig einschätzen kann, die gute Klamotten tragen, wo man irgendwie denken würde, ja, die gehören doch hier nicht hin. Das sind eben Gutverdiener, die häufig über Esoterik den Weg in diese Richtung gefunden haben. Das sind eben Leute, die sozusagen, wenn sie dann mal auf Probleme im Leben treffen, also ich spitze jetzt etwas zu, um das verständlich zu machen, ja, aber die, wenn sie dann mal auf Probleme treffen, sich irgendwie die Esoterik gesucht haben, um eben eine übergeordnete Hilfe sozusagen zu bekommen, und die dann, weil die deutsche Esoterik eben sehr völkisch ist, was ich vor den Demos, bevor ich mich damit mehr befasst habe, auch nicht so auf dem Schirm hatte, die eben sehr viel in, ja, Rassen auch denkt, ja, also die Germanen sind irgendwie die größte Rasse, die es gibt, und die hat einen gehobenen Platz in der Weltgeschichte verdient, und all dieses Denken, was da drin steckt, und wem was Böses geschieht, der hatte eben böses Karma. Also wer Corona kriegt, ist quasi selber schuld, und die anderen, die gutes Karma haben und sich darum bemühen, denen wird schon nichts passieren. Also diese Denke, die findet man eben viel auf der Straße, und das ist eben eher ein Phänomen von Gutverdienern, weil sozusagen eher Schlechtverdiener sich das auch gar nicht leisten können, so an Probleme ranzugehen.
Es erinnert ja auch schon sehr an diesen Arierkult, der Mitte 19. Jahrhundert ja dann aufkam und ja auch dann irgendwann im Nationalsozialismus gipfelte. Ich finde, was auch noch so für mich so ein typisches Beispiel ist, dass viele, dass zumindest ja gerade im Querdenken-Lager auch das große Gerangel losgeht, wer ist jetzt hier die prominente Führungspersönlichkeit? Also eine Frage an alle. Wen glaubt ihr denn, wer repräsentiert gerade mit am besten von allen, ich nenne sie jetzt mal Promis, von Querdenken, am besten noch die Bewegung, beziehungsweise droht uns da tatsächlich Gefahr, dass sich dort sowas wie ein charismatischer Führerkult entwickelt? Michael, vielleicht willst du da anfangen.
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich allem zustimme, was ihr sagt. Ihr habt jetzt auch noch mal betont, dass die AfD von Anfang an zu sehen gewesen wäre, und das stimmt natürlich. Ich will nur noch mal auch erwähnen, dass die AfD am Anfang sehr hilflos war und dass zum Beispiel Frau Weidel ja auch noch mal eigentlich einen viel rigoroseren Weg vorgeschlagen hatte als die Bundesregierung. Also man war eigentlich am Anfang sehr planlos. Und man darf jetzt, glaube ich, nicht denken, dass die von Anfang an da immer schon Teil der Bewegung gewesen wären. Waren sie zu einem gewissen Grad vielleicht, aber sie mussten den Weg, den sie jetzt insgesamt eingeschlagen haben oder mehrheitlich eingeschlagen haben, dazu mussten sie erst auch finden. Und manche haben da auch nochmal deutlich ihre Position geändert. Das fände ich an der Stelle nochmal wichtig. Was jetzt die Führungspersönlichkeiten betrifft, finde ich es relativ schwierig. Also was was, glaube ich, zieht, ist diese Mischung, die Michael Ballweg eben einfach versucht, wegzukommen von diesem sehr hasserfüllten. Man verbündet sich zwar mit Reichsbürgern zum Beispiel, mit allem, was dazugehört, mit diesem ganzen Gedankengut, tut dann aber so, also man verdreht die Vorzeichen, als würde man quasi für Friede, Freiheit und Liebe eintreten. Damit fängt ja auch quasi immer alles an bei diesen ganzen Demos. Und wenn man so will, finde ich, hat er da so ein bisschen gelernt aus Pegida und sonstigen, die natürlich sehr abschreckend waren, auch für viele in der Gesellschaft. Und dadurch, dass er jetzt sozusagen einerseits immer so tut, als hätte er mit den Rechten nichts zu tun. Dann gibt es aber den Schulterschluss irgendwie in Thüringen hinter verschlossenen Türen. Man soll im Prinzip nur die Symbole nicht zeigen, aber man darf ja schon irgendwie Reichsbürger nah oder QAnon-Anhänger sein. Er selber hat ja auch mal diesen Slogan von QAnon zitiert. Das war hier in Berlin. Und das gepaart eben mit diesem nach außen hin, wir würden aber jetzt, oder diese Bewegung würde jetzt dafür sorgen, dass die Demokratie wieder sozusagen etabliert würde gegenüber dem, wie es gerade im Moment läuft. Das ist natürlich so eine Masche, die schon gefährlich ist, weil da permanent die Vorzeichen verdreht werden und das am Schluss, glaube ich, für viele einfach auch verwirrend ist. Und dieses, was stimmt jetzt eigentlich und was stimmt nicht, das geht alles ein bisschen durcheinander.
Hm. Ann-Kathrin, glaubt, du hast dich gemeldet?
Ja, ich wollte auch nochmal, dieses AfD-Ding ist total wichtig, weil man auch daran wieder merkt, in welche Richtung diese Partei sich entwickelt. Ja, also es gab am Anfang eben sozusagen, ich würde sagen, fast klassische Oppositionspolitik ausnahmsweise, wo man einfach gesagt hat, okay, das funktioniert jetzt so nicht richtig und wir müssen jetzt hier einen schnelleren Lockdown machen und warum ist die Regierung so zögerlich? Und Frau Weil hat ja einen Hang zu China und hat sich das eben offensichtlich genau angeguckt und war dann eben sehr dafür, da viel schneller und viel härter zu reagieren, hat dann aber aus der eigenen Fraktion und aus der eigenen Partei so viel Gegenwind bekommen, dass sie komplett 180 Grad sich rumgedreht hat, rumdrehen musste und dann plötzlich selber bei einer Demo in Stuttgart aufgetreten ist und dann eine Rede gehalten hat und plötzlich statt härteren Lockdown eine sofortige Aufhebung des Lockdowns forderte. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass das, was die AfD da macht, einfach momentan nicht gut funktioniert. Also genauso wie Höcke sich im Sommerinterview hinsetzte und sagte, Corona ist vorbei, es wird keine zweite Welle geben. Die Leute, also so sehr sie irgendwie vielleicht die AfD mögen und auch Fake News mittlerweile irgendwie gerne haben oder wie auch immer, aber so eine Aussage jetzt in dieser Zeit, also ich meine gut, die Hardcore-Leute, die sagen, okay, es gibt Corona nicht, es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die im Krankenhaus liegen, auf der Intensivstation und sagen, das ist nicht Corona, behandeln Sie mich für was anderes, sind natürlich empfänglich für sowas, aber die anderen, die sehen natürlich, dass das nicht stimmt, was ihnen Höcke da gesagt hat und was irgendwie die AfD da die ganze Zeit propagiert. Und deswegen waren die letzten Demos ja vielleicht auch nicht ganz so groß, weil die zweite Welle einfach so gigantisch ist, wie sie gerade ist. Mhm. Und deswegen, ich meine, in anderen europäischen Ländern hat das eben auch nicht funktioniert und die Partei von Marine Le Pen ist komplett umgesteuert. Ja, also das ist total interessant. Auch in Italien, wenn ich das richtig weiß, die haben da dann plötzlich dann wieder die 180-Grad-Wende gemacht, aber viel, viel früher als die AfD. Und die AfD hat sich jetzt so sehr daran bewegt, an diese Bewegung, dass sie diesen Wechsel, glaube ich, nicht mehr schafft. Hm.
Mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie gerade jetzt die rechtsradikalen Symbole auf den Demos sind meiner Einschätzung nach sehr viel weniger geworden. Gerade weil sich die Demo irgendwann oder die Demoleiter irgendwann entschieden haben, dass sie zumindest die schwarz-weiß-rote Flagge dort eben nicht mehr öffentlich zeigen wollen. Julius, glaubst du, das ist tatsächlich aus einer inneren Überzeugung herausgewachsen, dass das keine gute, positive Flagge ist, unter der man sich wirklich zeigen möchte? Oder glaubst du eher, dass man gemerkt hat, dass die öffentliche Wahrnehmung gegenüber Querdenken dadurch schlechter wird, wenn diese Flaggen oder die anderen Symboliken dort so offen zu sehen sind?
Also ich würde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht davon sprechen, dass die Symbole weniger geworden sind, weil wenn man sich zum Beispiel Leipzig anguckt, was jetzt auch wirklich noch nicht lange her ist, hatten wir da wieder eine extrem intensive Mobilisierung vom ganz rechten bis rechtsextremen Rand. Letztendlich kam es dann zu schweren Ausschreitungen, kann man schon sagen, gerade vor dem Hauptbahnhof. Und ich finde, man muss sich da auch jede Demo einzeln angucken. Also es ist klar, dass zum Beispiel in Frankfurt-Oder jetzt am letzten Wochenende, vor einer Woche, sehr viel weniger rechte Symbole zu finden waren, weil natürlich auch einfach vom rechten Rand nicht so mobilisiert worden ist wie zuvor in Leipzig. Jetzt steht am 12.12., also in einer Woche, die nächste größere Demo in Dresden an, wo wieder in der Hooligan-Szene mittlerweile europaweit, vor allem auch französische Hooligan-Szene, tschechische Hooligan-Szene nach Dresden mobilisiert wird. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir dann auch diese rechten Symbole dort wieder sehen werden. Und natürlich gibt es mittlerweile den Versuch, gerade so von offiziellen Querdenkern oder der Querdenken-Initiative, sich davon abzugrenzen. Ich habe es in Leipzig selber immer wieder beobachtet. Da waren wieder viele Reichsflaggen oder Menschen mit Reichsflaggen vor Ort und wurden immer wieder von Ordnern auch angesprochen, ob sie diese bitte einstecken könnten oder generell einfach nicht rausholen wieder. Das ist dann auch immer wieder passiert. Aber natürlich ändert das nichts daran, dass diese Menschen weiter auf der Demonstration sind. Also die werden angesprochen, damit sie ihre Symbole verstecken, aber es geht nicht darum, dass diese Menschen die Demonstration verlassen. Das könnte man natürlich ja auch ganz einfach regeln, indem man zu ihnen geht und sagt, sie sind hier nicht erwünscht. Das ist eine andere Frage, ob die Personen dann auch gehen, aber das passiert nicht. Es geht letztendlich darum, dass das Außenbild auch gerade gegenüber den Medien gewahrt wird, dass man Leute anspricht, die eine Reichsflagge haben, die dann wieder weggesteckt wird und das war's dann. Und ja, es wird spannend, wie das jetzt zum Beispiel am nächsten Wochenende aussehen wird in Dresden. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass da wieder sehr viel mehr Personen aus dem rechten Spektrum vor Ort sein werden und es dementsprechend auch für Querdenken, obwohl es ja, glaube ich, keine offizielle Querdenken-Veranstaltung ist, am nächsten Sonntag schwieriger wird, diese Symbole zu verhindern.
Ich habe mich ja ehrlicherweise ein bisschen geärgert, als dann irgendwann, ich glaube so im September, so auf den ersten Demos, diese Flaggen verboten wurden. Jetzt nicht, weil ich sie selber tragen wollte, sondern weil man an diesen Flaggen immer sehr stark und sehr schnell erkennen konnte, wer hier einen rechtsradikalen Einschlag hat. Weil zwar Einschlag kann man ja fast gar nicht sagen. Also ich finde, wer mit Schwarz-Weiß-Rot rumrennt, muss sich auf jeden Fall klar machen, was er da gerade zeigt und welche Geschichte diese Flagge hat. Ich hatte für einen Volksverpetzer da mal was aufgeschrieben. Und würde auch weiterhin sagen, dass wer diese Flagge trägt, darf sich nicht beschweren, wenn er mit Nazis gleichgesetzt wird. Und früher, also ich weiß noch, im August war das ja wirklich ein Flaggenmeer. Das heißt, ich bin auf diese Demo gegangen und konnte nicht mehr aufhören zu zählen, wer hier mit Schwarz-Weiß-Rot oder anderer rechtsradikaler Symbolik rumläuft. Und habe mich dann irgendwann aber auch ein bisschen gefragt, warum interessiert mich aber überhaupt jetzt diese Bewegung so sehr? Ich erinnere mich noch, 2013 gab es diese sogenannten Montagsmahnwachen, die auch von vielen Medienvertretern, ich sag mal, auch ein bisschen despektierlich behandelt worden sind. Ich war selber auch zweimal dort. Weiß nicht, wie weit ich noch einfach jugendlich naiv war. Ich habe es zumindest ja doch als eine...
Du warst als Teilnehmer?
Ja, ja, also ich war als Zuschauer zweimal dann dort und war so mit dem Eindruck nach Hause gegangen, okay, hier waren von 10 Reden 2 echt total daneben und da wurde richtig laut gebuht. Und dann waren so 6 Reden echt durchaus sehr spannend, schon sehr kontrovers, aber kann man sich mal anhören. Und 2 Reden waren wirklich großartig, die auch, würde ich jetzt sagen, in keinerlei rechter oder irgendwie anders, manchmal auch gar nicht unbedingt politisch direkt waren. Was würdet ihr denn jetzt aber sagen, was ist jetzt gerade an diesen Montagsmahnwachen-Demos von 2013 anders als an dieser Bewegung und vor allem erstmal allgemein eigentlich noch gefragt, was interessiert euch überhaupt jetzt persönlich an der Querdenkerbewegung? Ist es jetzt nur euer berufliches Interesse, weil ihr Auftraggeber habt, die euch sagen, geht mal dahin? Oder gibt es auch einen gewissen privaten Vibe, der euch da kitzelt? Fangen wir mit Julius gerne an.
Nein, also das ist nicht nur berufliches Interesse, sondern natürlich auch privates Interesse. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich in Deutschland innerhalb kürzester Zeit von wenigen Monaten eine komplett neue Bewegung aus ganz unterschiedlichen Strömungen zusammengefunden hat, die zwischendurch, das muss man ja auch so ganz klar sagen, Zehntausende auf die Straße gebracht hat, wenn man sich die Großdemonstration in Berlin im August anguckt. Und das von Anfang an mehr oder weniger zu beobachten, diese Entwicklung zu dokumentieren, finde ich privat auch mehr als spannend.
Ann-Kathrin?
Also bei mir ist es schon, hat das berufliche Interesse das gestartet. Also ich gucke einfach als AfD-Berichterstatterin eben drauf, was sich so in der rechten Szene tut. Und da eben AfD-Politiker von Anfang an damit hingegangen sind, habe ich mir das angeguckt und mir überlegt, was das bedeutet und wie das zu dem passt, was eigentlich die Fraktionschefin sagt und dann wiederum dann doch plötzlich sehr gut passte und so weiter. Ich würde ein bisschen widersprechen bei Julius, dass das so eine neue Bewegung ist. Also das Neue ist vielleicht, dass es verschiedene Bewegungen so ein bisschen miteinander verkoppelt. dann kann man vielleicht auch schon sagen, das ist Neues, aber ich glaube schon, dass eben das, also man trifft halt Leute, die waren bei den Montagsdemos, man trifft Leute, die waren bei Pegida und dann trifft man ein ganz paar, die wirklich noch nirgendwo waren, die sich eben irgendwie, die vielleicht aber, die mal bei einer TTIP-Kundgebung oder so waren, also Leute, die schon so etwas politisch sind, teilweise auch noch etwas unpolitisch. Also ich habe immer diese eine Szene vor Augen, das war im August, wo dann abends die Reichstagstreppen in Anführungszeichen erstürmt wurden, wo man da eben einmal hochgerannt ist und dann gar nicht wusste, was man tun soll und wieder runtergegangen ist, als die Polizei kam. Aber da gab es so eine schöne Szene vorher. Vorm Bundestag hat der ehemalige NPDler Hoffmann eine Rede gehalten, die wirklich hardcore nationalistisch war und wo er irgendwie davon erzählt hat, wie stolz und froh Afrika ist, dass die Deutschen damals da eingewandert sind und Kolonialmacht waren und so weiter. Und da saß eine Frau, die hatte irgendwie so einen Bollerwagen mit irgendwie Wasser und Verpflegung, als wäre sie irgendwie auf dem Weg zum nächsten Kita-Fest und war irgendwie, wenn überhaupt, so ein bisschen hippiemäßig gekleidet, aber auch jetzt nicht sonderlich exponiert. Und die saß da und hörte sich das an und sagte dann zu ihren zwei Begleitern, es ist irgendwie ein ganz bisschen viel Deutschland, also dafür bin ich eigentlich nicht hergekommen. Und dann hörte sie aber weiter zu. Sie blieb da stehen, hörte diesem Mann zu und als er fertig war, hat sie geklatscht. Und das hat mich wirklich, also da habe ich gedacht, okay, was ist denn hier los? Ja, also dass man sogar merkt, was das für ein völkischer Mist ist, ja, den der Mann da von sich gibt und dann trotzdem aber applaudiert und halt da bleibt und nicht sagt, okay, das ist nicht meine Crowd, ich gehe zu einer von den anderen 8 Demos, die hier angemeldet sind. Das hat mich wirklich irritiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich so viele Leute sind, die noch nirgendwo waren. Hm. Also die einzigen, die vielleicht neu dazugekommen sind, sind so diese Leute, die mit diesen Kindervereinen irgendwie dazukommen und die über diese Koanen-Ideologie jetzt irgendwie neuerdings dazustoßen, die vorher überhaupt nicht mehr abgeholt wurden oder so. Aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach ein Mischmasch aus verschiedenen anderen Dingen, die jetzt eben benutzt werden von rechts außen.
Wenn ich noch mal ganz kurz was dazu sagen darf, also genau das bezeichne ich als neu und das ist für mich das Neue, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, ne? Also dass Leute, die möglicherweise auch lange schon oder schon länger politisch engagiert sind, ob das jetzt Stuttgart 21 Demonstranten sind oder Leute aus dem Spektrum der Mahnwachen, die jegliche Hemmung verloren haben, wirklich mit ultrarechten Menschen auf die Straße zu gehen. Also das ist für mich schon neu, weil ich das in den letzten Jahren so nicht beobachten konnte, dass selbst natürlich Leute bei den Mahnwachen, also so dieses ganze Ken Jebsen-Spektrum und so weiter, dieses verschwörungsideologische Spektrum, doch noch lange, wenn sie jetzt neben offensichtlich Rechten standen, Hemmung hatten, irgendwie mit denen dann auch gemeinsam auf die Straße zu gehen. Und ich würde sagen, so ein bisschen diese Masken sind gefallen. Also Leute, die sich Rüdiger Hoffmann vom Bundestag angucken, einen der größten Hetzer in diesem Land, und am Ende noch klatschen, aber vielleicht eigentlich sonst bei Stuttgart 21 demonstriert haben. Also das ist, würde ich schon als neu bezeichnen. Hm.
Es ist halt in gewisser Weise eine Entwicklung, ne? Also ich habe mich erstaunt immer, warum ich so viele sehe und höre, die dann meinen Dialekt sprechen, wenn ich auf einer Demo bin, als Schwabe. Und das tut mir immer so ein bisschen weh. Ich glaube, in der Tat, was die alle miteinander verbindet, ist, dass sie das Vertrauen in den Staat verloren haben und ja oft so schlecht über die Politik und die Medien denken, dass sich das manchmal schon hasserfüllt anhört und dass man da auch gar keine Kommunikationsebene mehr findet. Also da ist wirklich sowas verloren gegangen. Also Kritik, finde ich, ist in der Gesellschaft wichtig. Wenn man aber gar nicht mehr mit den Leuten, die Kritik haben, reden kann, weil sie irgendwie die Politik nur noch als Elite begreifen, mit der man nicht mehr reden kann, die irgendwie weg müsste, dann heißt es im Prinzip auch, dass man sozusagen das Vertrauen in die Demokratie grundsätzlich verloren hat. Und das tut mir in der Tat auch persönlich weh, weil ich irgendwie bin jetzt offenbar ja, glaube ich, mit Abstand der Älteste in der Runde, aber ich bin irgendwie 75 geboren und habe so die Erfahrung gemacht, dass sich die Gesellschaft eigentlich sehr positiv entwickelt hat. Und dann so zu erleben, wie Dinge rückschrittlich sich entwickeln, finde ich in der Tat erschreckend. Und deswegen gucke ich da auch genau hin. Ich würde immer aber auch die Frage stellen, was man sozusagen man muss kritisieren, wenn es diese Kommunikation nicht mehr gibt zwischen diesen Gruppen und der Mehrheit der Gesellschaft. Würde mich aber immer auch fragen, was hätten wir als Journalisten vielleicht besser machen können oder müssen? Und da habe ich auch gemerkt, dass das manchmal wirklich schwierig war. Also wenn ich mich jetzt, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, wie viele Hilfspakete es gab, Konjunkturpaket, Überbrückungshilfen, Novemberhilfen, ausgeweitet auf Dezemberhilfen, das waren 5, 6 verschiedene Pakete und man musste das immer erstmal erklären und das war zum Teil ja auch kompliziert und dann musste man aber auch noch einordnen oder zumindest ja hinterfragen natürlich und da sind manchmal auch Dinge zu kurz gekommen, weil anders als in Jahren, wo jetzt keine Pandemie ist und Dinge geordneter ablaufen, wo einfach nur Gesetzesvorhaben geplant werden, besprochen werden, debattiert werden, dann entweder durchs Parlament gehen oder nicht durchs Parlament gehen, ist es halt jetzt so, dass on top so viel dazukommt. Und das sorgt natürlich auch in gewisser Weise für dieses Gefühl, dass, boah, da passiert gerade so viel. Und können wir uns zum Beispiel so viele Milliarden Schulden überhaupt leisten? Und wer zahlt das eigentlich zurück? Wie soll das getilgt werden? Und wer hat am Schluss vielleicht weniger? Das sind jetzt so Ängste, die dann vielleicht auch manche haben von den Wohlhabenderen, die da dabei sind. Soll niemanden entschuldigen, bei einer verfassungsfeindlichen Gruppe dabei zu stehen und neben irgendwelchen Reichskriegsflaggen da irgendwie mitzulaufen. Aber die Frage ist immer, haben wir genügend erklärt? Haben wir alles ausreichend thematisiert? Und dann kommt halt noch hinzu, dass all diejenigen, die jetzt natürlich auch versuchen, also ich meine jetzt die Rechtsextremisten, die versuchen, diese Bewegung, wenn man sie so nennen will, für sich zu gewinnen, die nutzen halt auch sehr geschickt soziale Medien. Und wie können wir da eigentlich mithalten? Also der Podcast hier ist eine Möglichkeit, um Dinge anzusprechen. Aber da hat man ja manchmal das Gefühl, dass ein total durchgeknallter Facebook-Post genau gleichwertig betrachtet wird wie ein Artikel über eine seriöse Studie. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie schaffen wir es da, wieder so ein bisschen Ordnung reinzukriegen, damit klar ist, was eigentlich stimmt und faktenpassiert ist und was nicht? Das treibt mich schon auf.
Das sind sehr, sehr viele neue Punkte aufgemacht. Ich würde nochmal auf den Verständnispunkt tatsächlich nochmal eingehen. Denn das ist mir auch in deiner Arbeit immer aufgefallen, dass du, das ist zumindest mein Eindruck, einen sehr humanistischen, verständnissuchenden Ansatz fährst bei deiner Arbeit. Wie tief geht da dein Verständnis dafür, gerade wenn man sich jetzt die Konjunkturpakete anschaut? Also ich persönlich zum Beispiel komme aus so einem KünstlerInnen-Umfeld und bei denen ist gerade richtig Alarmstimmung. Also und da meine ich jetzt nicht nur Alarm im Sinne von, wie zahle ich meine Miete, sondern tatsächlich, wenn es weiter so läuft, muss ich mir nächstes Jahr einen neuen Job suchen. Also ich muss nochmal neu studieren, einfach weil du zum Beispiel als Bühnendarsteller oder als Musicaldarsteller eigentlich davon ausgehen kannst, wenn du ein Jahr lang kein Engagement hast, dann bist du einfach raus. Also da kommt dann keiner mehr nochmal an und sagt so, hey, wir wollen dich aber trotzdem nochmal haben. Also da müssen viele von ausgehen, dass es das mit ihrer Karriere erstmal war. Oder noch als nächstes Beispiel, was mir noch sehr sauer aufgestoßen ist, war Karliczek, unsere Bildungsministerin, die ja dann Studentenhilfen in Aussicht gestellt hat, allerdings halt nur, wenn das Konto nicht mit mehr als 500 Euro gedeckt ist, nach dem Motto, dann hat man's ja. Provoziert man nicht damit genau solche Bewegungen noch weiter und treibt denn die Leute in Scharen zu? Was ist da dein Eindruck?
Also ich würde immer sagen, Verständnis habe ich nicht in dem Moment, wo Leute, die vielleicht sogar von sich aus sagen können, sie haben ein berechtigtes Argument zu demonstrieren, wenn die dann neben Verfassungsfeinden demonstrieren. Da hört mein Verständnis grundsätzlich auf. Da können die so stark betroffen sein von irgendwelchen Maßnahmen, wie sie wollen. Das geht nicht. Und dann finde ich, ist es die Pflicht zu sagen, ich muss mein Anliegen, was ich habe, so nach außen tragen, dass ich safe bin und dass ich nicht die Demokratie beschädige, dass ich nicht diffamiere. Ich finde, das ist eine Bürgerpflicht und deswegen habe ich 0,0 Verständnis für diejenigen, die neben Reichskriegsflaggen demonstrieren. Umgekehrt heißt es aber nicht, dass ich als Journalist nicht auch kritisieren muss, wenn die Regierung Fehler macht. Ich habe schon angesprochen, dass ich in jedem Fall diese Grenzmaßnahmen falsch fand. Und bei den Paketen finde ich es zum Teil relativ schwierig zu sagen. Das ist natürlich auch eine super komplexe Materie und ich bin auch kein Finanzexperte, ob das nicht auch anders ginge. Aber es ist zumindest meine Herausforderung und eine Pflicht für jeden Journalisten, das auch ausführlich darzulegen, die strittigen Punkte auch klar zu machen und darüber zu debattieren. Ich glaube, was halt niemals passieren darf, ist, weil man irgendwie sagt, na ja, das könnte jetzt nachher wieder irgendjemand verärgern. Also reden wir nicht, also über die Mehrwertsteuerabsenkung. Tatsache ist aber, also einerseits sagt man jetzt in diesem zweiten Lockdown Light, es ist besser, wenn da nicht so viele Leute im Laden drin stehen und wenn da genügend Abstand ist, verstehe ich alles. Dann muss man sich aber umgekehrt fragen, ob dann diese Mehrwertsteuerabsenkung Sinn macht. Und das sind natürlich Widersprüche, die kann man auch verstehen, dass die irgendwie passieren. Die Politik macht natürlich auch nicht alles richtig, wenn es plötzlich eine Pandemie gibt. Aber ich glaube, trotzdem ist es natürlich unsere Pflicht, die dann auch darzustellen und zu sagen, pass mal auf, liebe Politik, so nicht. Ihr müsst irgendwie Dinge besser machen. Deswegen sehe ich das einfach als zwei verschiedene Bereiche.
Ich gebe die Frage mal an euch beide anderen weiter. Wie sieht's bei euch mit eurem privaten, persönlichen Verständnis aus für einzelne TeilnehmerInnen und wo endet es, Ann-Kathrin?
Also ich bin dabei, Michael, ich finde, sobald man auf eine Demonstration läuft und merkt, hier ist nur ein Verirrter, aber von mir aus auch, man dreht sich um und sieht zig Verirrte oder auch nicht so Verirrte, nämlich Rechtsextreme, die das Ding versuchen für sich zu nutzen, muss man wieder nach Hause gehen. Da hört es einfach auf. Und es gibt ja eben auch andere Demonstrationen, habe ich natürlich jetzt genau den Namen vergessen, aber die mit den roten...
Alarmstufe Rot.
Genau, Alarmstufe Rot, danke. Die eben sozusagen demokratisch einfach ihre Meinungen äußern und ihre Kritik äußern. Und ich verstehe total, ich meine, gerade die Kunstszene oder KünstlerInnen-Szene hat die Politik am Anfang vergessen oder zumindest immer gedacht, ja, das läuft alles unter Selbstständige mit. Da haben sie dann aber nach entsprechendem Protest auch gegengelenkt. Und ich bin auch kein Finanzexperte, aber nach allem, was ich weiß, ist die Lage in Deutschland ja noch wirklich verhältnismäßig gut. Also natürlich muss auch hier, also sollte man für jeden Einzelnen irgendwie eine Lösung finden. Und das ist irgendwie eine globale Pandemie, wie wir sie noch nie hatten. Und ich sehe aber schon auch, dass man, also keine Ahnung, Freunde, Bekannte in England, es ist schon anders hier. Also hier ist es schon noch viel besser. Und ich glaube, Paul, bei deinem Beispiel mit dem Bühnentänzer oder was du da gerade hattest, ich meine, es sind ja alle momentan ein Jahr raus. Also ich glaube, dieses Argument sozusagen, man kriegt da nichts mehr, weil man mal ein Jahr raus war, einerseits stimmt's und andererseits sind halt alle haben diese Lücke im Lebenslauf oder dieses Nicht-Training oder diese nicht noch eine Referenz angeben können momentan, weil es eben alle auf eine Art und Weise sozusagen in ein Boot setzt. Und das ist einerseits furchtbar für die Branche, die besonders betroffen sind, und andererseits vielleicht auch ganz gut, weil es dann hoffentlich, also vielleicht bin ich jetzt auch naiv, aber sozusagen die Solidarität dann in der jeweiligen Branche dann auch gibt. Und natürlich wird es Sachen geben, die pleite gehen, und das ist fürchterlich. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir genau hingucken und da eben auch dafür sorgen, dass sozusagen das Spotlight da irgendwie hingeht, damit dann die Politik dann auch entsprechend handelt. Und ich kann absolut verstehen, also ich meine, Corona nervt, glaube ich, alle, und es gibt Leute, die sind aber einfach betroffener und Leute, die sind nicht ganz so stark betroffen. Und ich meine, wir haben, glaube ich, alle soweit das Glück, dass wir unser Job weitermachen können und sogar eher mehr zu tun haben als zu wenig. Und da gibt es eben Branchen, die das Problem genau andersrum haben. Aber das, also sozusagen sich auf diese Form von Demonstration zu begeben, ist einfach falsch. Da hört es einfach wirklich komplett auf.
Julius, was sagst du?
Ja, grundsätzlich schließe ich mich euch beiden natürlich an. Ich habe kein Verständnis dafür, mit Verfassungsfeinden gemeinsam auf die Straße zu gehen. Dann kommt ja auch immer dieses Argument, zeigen Sie mir die Nazis hier. Allein das finde ich immer schwierig, weil man doch eigentlich selber in der Lage sein müsste, Rechte beziehungsweise Rechtsextreme an eindeutigen Symbolen zu erkennen. Das bedeutet natürlich gleichzeitig nicht, dass ich mit solchen Leuten dann nicht rede. Also ich habe persönlich kein Verständnis für sie, aber ich halte es dennoch für wichtig, auch deren Motivation darzustellen, warum sie auf diese Demos gehen. Ich finde, man wird da auch nach wie vor noch überrascht. Jetzt ich gerade persönlich zuletzt in Frankfurt oder vor einer Woche, als ich angesprochen worden bin, also ich habe gar nicht selber gefragt, sondern ich wurde angesprochen, ich wurde erkannt. Und dann hatte ich tatsächlich ein relativ langes Gespräch, 20 bis 30 Minuten mit einem Teilnehmer, der mir sagte, er ist da von Anfang an dabei. Er kann mit diesen ganzen Spinnern überhaupt nichts anfangen, die sagen, wir werden alle gechippt und Bill Gates steckt dahinter. Und er kann genauso wenig mit den Leuten was anfangen, die dann mit Reißflagge ankommen. Aber er hält die Pandemie-Maßnahmen beziehungsweise er kritisiert die politischen Pandemie-Maßnahmen, war mit vielem nicht einverstanden und sagte mir, dass er halt keine andere Möglichkeit sieht, als auf diesen Demos seinen Unmut darüber auszudrücken. War aber, so wie ich das beurteilen kann, tatsächlich jemand, der sich ganz klar distanziert hat von Rechten und, wie er sagt, Spinnern, also Verschwörungsideologen. Solche Leute trifft man schon immer noch auch auf der Straße. Ich würde sagen, es sind schon auch ein bisschen weniger geworden als am Anfang. Aber klar muss man sich fragen, wieso gehen diese Leute mit Verfassungsfeinden auf die Straße? Und da hört, wie ähnlich wie bei Michael oder bei Ann-Kathrin, mein Verständnis für diese Menschen auf, auch wenn man sich natürlich immer noch gut mit denen unterhalten kann teilweise.
Ja, nun sitzen wir hier zu viert, alle mit Abitur, Studium und guter Bildung. Ist es vielleicht auch einfach ein Problem, dass wir uns nochmal in anderer Weise auch mit Rechtsradikalismus, mit Faschismus beschäftigen, vielleicht nochmal ganz anders auf solche Symbolik reagieren, als man es jetzt ganz klischeeüberladen vom einfachen Mann auf der Straße erwarten kann? Es war zumindest häufig dann auch mein Eindruck, dass ich, gerade wenn ich so mit älteren Semestern dort rede, die mir dann auf einmal vom Friedensvertrag erzählen, ne? Also diese alte Reichsbürgerlegende vom unsouveränen Deutschland, was noch immer unter Besatzungsstatut steht und dementsprechend endlich mal souverän gemacht werden muss. Das sind natürlich erstmal so zwei Knallerworte, die erstmal super klingen. Friedensvertrag kann man ja erstmal nichts gegen haben. Was es ja aber eigentlich bedeutet, wenn man diese Reichsbürgerideologie, beziehungsweise diese Reichsbürgerlehre komplett ernst nimmt, würde es ja bedeuten, wir müssen die Grenzen in Deutschland, beziehungsweise in Europa nochmal neu ziehen. Also das ist heftigst radikal, was dieser Begriff ja letztendlich bedeutet. Ist es vielleicht auch wirklich immer manchmal eine Bildungsfrage? Also müssen wir vielleicht sogar auch mit manchen Leuten umsichtiger sein, es ihnen vielleicht auch nochmal einfach genauer erklären? Das war zumindest auch mein Eindruck, dass ich mit zwei, drei Leuten auch dann geredet habe, denen erklärt habe, warum ich so einen Judenstern mit ungeimpft komplett beschissen finde und das überhaupt nicht geht. Und die Leute das überraschenderweise dann doch sogar ein bisschen verstehen oder zumindest, ist zumindest mein Eindruck, mit einem nachdenklichen Gedanken dann nach Hause gehen. Wie seht ihr das?
Also ich finde, da tun wir denen sozusagen ohne Abitur Unrecht, wenn wir glauben, dass die das nicht verstünden und irgendwie man dazu Abitur bräuchte. Und ich bin Arbeiterkind und ich habe genug Leute um mich rum, die irgendwie kein Abitur haben. Und die wissen auch ganz klar, wo sozusagen rechts die Brandmauer ist. Und ehrlicherweise die Leute, ich habe auch solche Gespräche geführt, das waren aber gleichzeitig die Leute, die mir erzählt haben, ach, rechts, links, diese Etiketten, die bringen doch überhaupt nichts. Wir sind doch alle nur
Spalten.
Menschen. Wir
wollen
alle
nur Spalten. Eine Spalterin, Ann-Kathrin, ja.
Genau, ich bin eine Spalterin, aber also die sozusagen komplett Etiketten ablehnen. Und wenn aber alle nur Menschen sind, dann gibt es natürlich auch keine Rechtsextreme mehr. Und dann kann man auch mit denen auf die Straße gehen. Also wenn man diese esoterische, wir sind alle nur Menschen, wir wollen Friede, Liebe, Hoffnung, Ideologie sozusagen teilt, wo ja, und das klingt ja auch erstmal nicht schlecht, ja, also wir wollen alle nur was Gutes und wir wollen alle nur frei leben können und Freiheit und keine Diktatur, ja, klar, aber halt nicht im Sinne von, wir sind alle gleich und deswegen kann man auch als Nazi irgendwie hier mitmarschieren und sich die Reden anhören und dazu klatschen. Und ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das Beispiel mit dem ungeimpft Judenstern, da habe ich mal in irgendeiner Videoanalyse gesagt, dass Antisemiten unterwegs waren mit einem Ungeimpften, dann habe ich zig Lesermails bekommen, warum denn ausgerechnet das Antisemiten sein sollen, die wollen sich doch eher zum Juden machen, das sei doch nicht antisemitisch, das sehe ich natürlich total anders und so wie du lachst, du vielleicht auch. Also natürlich verharmlost man den Holocaust, wenn man irgendwie ungeimpft in einen Judenstern schreibt und den sich auf die Brust heftet. Aber da sozusagen, also sowas zu erklären, das finde ich, hätte jetzt wahrscheinlich noch nicht mal was mit Bildung zu tun. Aber ansonsten glaube ich schon, es ist sehr deutlich den Leuten, die da hingehen, was sie da tun. Und dass sie das dann uns gegenüber vielleicht auch ein bisschen verklären, ist dann nochmal was anderes.
Ich könnte mir vorstellen, dass da viele kluge Leute dabei sind. Wenn man sich in diese Verschwörungstheorien reindenkt, da kann man ja auch sozusagen Verknüpfungen herstellen. So, also man kann sich da ja auch, da gibt es glaube ich Leute, die da sehr, sehr tief gehen und dann die uralten Verschwörungsmythen nochmal aufgreifen und die mit neueren verweben und so. Also da kann man sich ja auch als intelligenter Mensch durchaus austoben, wenn man das mal so sehen will. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr als Argument sehen, warum Leute einem Verschwörungsmythos hinterherlaufen, sondern eher, was es glaube ich schon auch ein bisschen ist, so ein Geltungsdrang. Also ganz oft finde ich, sind es Leute, die irgendwie denken, sie müssten was bewegen und was verändern. Und das ist sowas, was mir häufiger auffällt. Und das ist völlig unabhängig von der Schulbildung oder sonst irgendwas. Und wenn man sich auch die Figuren anguckt, die da so mitmischen, sind es ja auch manchmal Leute, die durchaus in ihrem Leben erfolgreich waren. Also wenn ich jetzt wieder an Ballweg denke oder so, das für mich stellt sich eher so die Frage, ob das dann auch manchmal Leute so sind, die was erreicht haben, die dann so an einem bestimmten Punkt sind und sich fragen, was mache ich eigentlich so als nächstes? Und es klingt fast so, also als würde man dann also auch diese ganze Sehnsucht nach diesen Leuten, die einem da so ein Herzchen entgegenhalten und so, als würde man da nochmal was Neues suchen im Leben, fast so, als käme man aus so einer Sinnkrise heraus. Also ich glaube, solche Dinge spielen da auch eine Rolle, dass man so eine Pandemie nutzen kann, um irgendwas zu machen. Und dann kommt man aus irgendeinem Grund auf den falschen Weg. Ist immer die Frage, wann fängt die Radikalisierung an? Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt ganz anderes Beispiel Herrn Gauland anguckt bei der AfD, das war früher mal ein relativ normaler CDU-Politiker. Und plötzlich war er derjenige, der Andreas Kalbitz gefördert hat, einen Rechtsextremisten. Und jetzt ist er derjenige, der von Corona-Diktatur spricht. Also warum passiert sowas? Man kann sich da auch reinsteigern und ja immer extremer werden, so klug man ist. Aber offenbar steckt da noch, es ist auch eine Frage der Persönlichkeit.
Ich glaube, Gauland war schon immer relativ radikal, aber ja, also genau diese persönliche Enttäuschung, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ah ja, das ist auch so ein bisschen das AfD-Modell. Irgendwie ist jemand nicht so weit gekommen, wie er sich selber sein Leben vorgestellt hat oder seine Karriere gesehen hat und aus dieser Enttäuschung raus musste er dann irgendwas Neues, Radikales, anderes machen und ist deswegen halt in die anfangs noch Protestpartei AfD, die sie ja schon lange nicht mehr ist, gegangen und ja, radikalisiert sich dann auf eine Art und Weise auch weiter. Aber sorry, Julius, du wolltest was sagen.
Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf die Frage von Paul eingehen mit dem gelben Ungeimpftstellen, was mir wichtig ist zu sagen, dass es ganz oft auch gar nicht mehr um diese Frage geht, inwiefern grenzen sich Teilnehmer von rechten Leuten ab, sondern zum Beispiel diese antisemitische Weltsicht ist einfach auf diesen Demonstrationen so sehr verbreitet, dass man mit vielen Leuten, also die eigentlich gar nicht danach fragen muss, wie grenzen sie sich von anderen Rechten ab, sondern sie selber so eine veranlagte oder in sich tragende antisemitische Weltsicht haben, dass man ja darüber sprechen muss, wie kommt es? Also dass man hört da immer wieder, dass hinter der Pandemie ein Plan steckt, dass das Weltfinanztum da irgendwie involviert ist, was dann ganz schnell, wie gesagt, in Antisemitismus abdriftet. Also darf das nicht unterschätzen, wie viele Leute, die auch da nicht irgendwie dann Reichsflagge tragen, sondern eher vielleicht sogar aus dem esoterischen Spektrum kommen, trotzdem dieses antisemitische Weltbild in sich tragen. Das ist doch sehr, sehr präsent auf den Demonstrationen.
Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass gerade dieser Antisemitismus, der dort geäußert wird, wahrscheinlich erstmal aus dem Plan entstanden ist, sich unangreifbar zu machen gegenüber antisemitischen Vorwürfen, also diese Mails, die du dann da bekommen hast an Katrin, von wegen, hey, die wollen sich doch mit den Opfern solidarisieren, glaube ich, tatsächlich am Anfang so gemeint waren oder von vielen der Tragenden dann auch so gemeint sind. Deswegen ja auch dann häufig der Vorwurf, hier wird jetzt hier eine Diktatur raufgezogen wie 1933. Na, man fühlt sich ganz schlau und stellt sich schon mal auf die Seite der Opposition damals. Das heißt, ich kann ja schon gar kein Nazi sein, wenn ich kritisiere, dass jetzt unsere Regierung sich verhält wie Nazis. Wir haben jetzt schon den einen Punkt schon besprochen. Reden, sollte man mit QuerdenkerInnen reden oder sollte man es lassen? Wir fahren ja alle so ein bisschen den Weg, schon durchaus das Gespräch suchen, aber auch immer wieder abgrenzen. Was kann denn aus eurer Sicht schiefgehen, wenn man mit QuerdenkerInnen sich auf ein Gespräch einlässt? Oder beziehungsweise was sollte man vielleicht einfach nicht erwarten von so einem Gespräch?
Also ich habe immer so, wenn ich kurz anfangen darf, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit diesen, wir müssen mit denen reden, weil ich glaube, so allgemein zusammenfassen kann man die, glaube ich, nicht. Also es gibt welche, die, wenn man merkt, dass Leute gerade so reinrutschen in so eine Verschwörungsideologie, ich glaube, dass es dann gerade im Freundeskreis durchaus Sinn macht, das Gespräch zu suchen. Ich kann mich daran erinnern, ihr habt vorhin mal von Szenen gesprochen, die euch in Erinnerung geblieben sind. Ich hatte es mit Franziska Brandner, die in ihrem Bundestagsbüro saß und wirklich Leute angerufen hat, die sie auf Facebook gesehen hat, die bei so Widerstandsdemos dabei war und mit denen geredet hat. Sag mal, weißt du eigentlich, was Widerstand bedeutet, wo dieser Begriff herkommt? Und du wirst doch jetzt nicht ernsthaft glauben wollen, dass wir hier von einer Widerstandsbewegung reden. Wenn man also Corona-Maßnahmen kritisieren will, dann macht das bitte nicht mit den Leuten. Also ich glaube, sowas, wenn man merkt, dass Leute abrutschen, vielleicht aus dem persönlichen Umfeld oder so, dann machen Gespräche Sinn. Ich habe dann aber immer ein Problem, wenn Politiker noch vor laufender Kamera Leute, die komplett abgedriftet sind, treffen und dann so tun, als könnte man mit denen genauso reden wie mit Leuten, die den Staat achten, weil man wertet sie dadurch einfach auf. Und das ist eine mega Gefahr. Also das wird auch nicht so sein, dass Leute, die die Demokratie verachten und von der Elite reden, die weg müsste, dass man die Leute noch mit einem Gespräch mal schnell sozusagen aber auf den
da Weg darf ich, wenn ich kurz einhalte, ist das denn so, dass also, dein Eindruck ist, dass dort alle die Demokratie verachten oder zumindest der große Teil?
Genau, ich wollte sagen, also mit denen, mit dieser Gruppe würde ich halt nicht ein Gespräch führen wie mit allen anderen. Ich glaube nicht, dass es bei allen so ist. Das ist aber auch schwer zu schätzen. Also Georg Meyer hat jetzt gesagt, dass ein Drittel von denjenigen, die bei Querdenken-Demos wären, zumindest schon mal irgendwie rechts eingestellt wären, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Dann muss man sich noch die angucken, die da mitlaufen, aber jetzt sich nicht zu den Rechten bekennen. Also ich finde es relativ schwierig, das zu quantifizieren. Ich wollte eigentlich nur sagen, diejenigen, die da eben wirklich nicht mehr bereit sind, mit Demokraten zu reden und nicht mehr an die Demokratie glauben, da wird es einfach schwierig, so ein öffentliches Showgespräch zu führen, weil die sich nur aufgewertet fühlen. Und ich glaube, was die brauchen, ist die klare Kante, damit die verstehen, die Mehrheit in dieser Gesellschaft will diesen Quatsch nicht. Das ist meine Haltung.
Also ich würde sogar sagen, dass alle die, die jetzt noch dahin gehen, Demokratiefeinde sind, soweit würde ich sogar gehen, weil wenn ich mir die letzte Demonstration in Berlin angucke, die wurde irgendwann aufgelöst, dann wurden Wasserwerfer vorgefahren und die Menge hat sich nicht verkleinert. Also es sind irgendwie Einzelne gegangen, die irgendwie Frau oder Kinder schützen wollten und das war's, der Rest ist da geblieben. Und Polizisten werden die ganze Zeit angeschrien, Widerstand, schließt euch an, wenn Polizisten einen Schritt auf jemanden zugeht, dann Diktatur. Die Polizei hat nicht mal richtig durchgegriffen, muss man sagen. Also die hatte diesmal ein viel besseres Konzept bei dieser Demo, die hat irgendwie Wasserwerfer aufgefahren, aber im Endeffekt, es war Nieselregen, also bei jeder linken Demo geht die Polizei härter vor, bei Stuttgart 21 ist sie härter vorgegangen und so weiter. Also die Polizei hat trotz ihres sozusagen Konzept und trotz Wasserwerfer immer noch versucht, deeskalierend zu wirken und die Leute einfach nur nach Hause zu treiben und nicht irgendwie jetzt massenhaft festzunehmen oder festzusetzen oder sonst was. Und trotzdem war da eine Stimmung von, wir machen jetzt hier die Revolution und das ist demokratiefeindlich. Also wenn man sich sozusagen nicht im Rahmen des normalen demokratischen Demonstrationsrechts irgendwie aufführen will, sondern irgendwie, also ich meine, da war ein alter Herr, der war irgendwie locker 75. Die Polizei ist einfach nur, hat eine Polizeikette aufgebaut, dann hat er den Polizisten einfach auf den Helm geboxt. Also das ist ja nicht normales sozusagen Verhalten und der hatte jetzt auch kein Hakenkreuz irgendwo an sich, sondern nur keine Reichsflagge dabei, sondern das war einfach, der sah auch bürgerlich aus, was auch immer das heißen mag. Und das ist ein Verhalten, das meines Erachtens stark demokratiefeindlich ist. Und alle, die jetzt nach all der Berichterstattung, die wir hatten, die teilweise mir auch nicht so gefiel, weil sie eben nur Raum gegeben hat für diese irren Positionen und eben nicht eingeordnet hat. Also ich finde, mit denen reden als Journalist, um festzustellen, wer sind die, was wollen die, wie setzt sich diese Gruppe zusammen, gut. Ab und an mal ein Zitat im Text auch gut, aber ansonsten Einordnung, also sozusagen nicht einfach nur Bühne bieten. So, das ist, glaube ich, die Grenze, die wir hinkriegen müssen, die Balance. Und da ist es halt einfach so, dass wenn man einfach nur Zitat an Zitat und irrer Ausschnitt neben irrem Ausschnitt, ist das nicht ideal. Um deine erste Frage auch noch zu beantworten.
Julius, was sagst du? Sollen wir mit solchen Leuten reden? Sollen wir es wirklich lassen? Und um die nächste Frage direkt schon so anzureißen, was sind so Gefahren bei Berichterstattung über diese Bewegung, die man vermeiden sollte?
Gefahren
und also die wir als Medien Gefahren,
was für uns gefährlich
ist. Nee, so meinte ich nicht. Tatsächlich eher, was sollte bei der Berichterstattung nicht passieren? Ann-Kathrin hat es ja gerade so ein bisschen schon angerissen, dass wir aufpassen, dass wir die Bühne bereiten.
Ich bin da voll bei Ann-Kathrin. Ich halte es für nach wie vor wichtig, wenn ich bei den Demos bin, mit den Leuten auch mal zu sprechen. Natürlich, das gehört dazu, das ist unser Job. Auch nach wie vor, nach Monaten zu verstehen, warum sind die Leute da, denn es kommen immer wieder andere Argumente auf den Tisch. Das kriege ich jedenfalls mit. Das dann gerne auch mal als Zitat in den Text einzubauen. Was ich für komplett falsch halte, Menschen wie zum Beispiel Attila Hildmann jetzt beispielsweise in eine Talkshow einzuladen. Also das wäre der schlechteste Weg, meiner Meinung nach. Das sind, oder Hildmann, viele andere, ganz klar Rechtsextreme, Antisemiten, Verschwörungsideologen. Und diesen Menschen sollte man keine zu große Bühne bieten. Ich hadere da auch immer mit mir selbst, weil ich natürlich Attila Hildmann unglaublich tolle Quelle, wenn man das so sagen kann, für lustige kleine Screenshots ist aus seinem Telegram-Kanal und so weiter. Und ich glaube, dass ich selber da auch zumindest am Anfang den Fehler gemacht habe, viel zu viel Beachtung diesen Menschen zu schenken und anderen. Das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, hat bei vielen ein bisschen nachgelassen, weil es ja letztendlich auch immer nur noch das Gleiche ist, was sich da wiederholt in den sozialen Netzwerken, was von diesen Leuten kommt. Aber klar, also immer mal wieder ein kleines Zitat einzubauen, auf den Demos mit den Menschen zu sprechen, ja, auf jeden Fall, aber nicht Leuten Bühnen bieten, die sie dann sich zunutze machen, um ihre rechtsextreme und antisemitische Propaganda zu verbreiten, auf gar keinen Fall.
Auch um sowas wie zum Beispiel Friedensvertrag, was ja, ich glaube, ihr auch schon beide vorher sagtet, also das muss man ja auch einfach einordnen. Also wenn man einfach nur ein Bild zeigt, wie Leute irgendwie vor der russischen Botschaft Friedensvertrag schreien oder vor der amerikanischen, dann muss das nicht sofort jeder entschlüsseln können, dass das jetzt Reichsbürgerideologie ist, ob mit Abitur oder ohne, ja. Aber dass man dann eben mit einem Nachsatz oder sonst was eben erklärt, ja, das bedeutet, dass sie eben diese Ideologie vertreten, dass die Bundesrepublik immer noch nicht frei ist, ja, weil man eben nie ein so. Also das ist dann sozusagen die Aufgabe der Journalisten, finde ich, und Journalistinnen einzuordnen einfach.
Ich finde auch, dass man sich zusätzlich immer angucken muss, was eben auch im Netz noch gesagt wird, ne? Also wenn man zum Beispiel, jetzt bin ich wieder bei Ballweg, mit dem spricht und dann sagt, wieso haben sie denn jetzt dieses QAnon-Zitat verwendet? Dann sagt er, ja, eigentlich kenne ich QAnon nur oberflächlich, aber ich fand halt diesen einen Satz ganz gut. Und sich da mal anzugucken, wie denn wirklich gedacht wird. Und dann merkt man eben, viele kennen QAnon sehr gut und verwenden es auch ganz bewusst. Finde ich, ist es dann manchmal auch entlarvend. Also ich glaube, dieses Kennen, was da los ist, ist schon auch wichtig. Und bei manchen Figuren, also Attila Hildmann ist jetzt zum Beispiel gefallen, da muss man sich ja auch fragen, ob das noch nicht schon, also wenn man sich anguckt, wie viel der postet, also der hat sich ja auch mal völlig reingesteigert, muss man sich ja auch fragen, ob das noch sozusagen, also ob das da nicht ein anderes Problem dahinter steckt. Also wenn jemand wirklich jede Sekunde seines Lebens offenbar, wenn er nicht schläft, dafür verwendet, irgendwie so welche hasserfüllten Dinge zu posten, dann ist es ja mehr als nur jetzt irgendwie an eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Verschwörung zu glauben.
Weil Ann-Kathrin das mit dem Friedensvertrag gerade gesagt hat und dass man das erklären muss, fällt mir ein weiteres Beispiel ein. Im Sommer, als die Maßnahmen gelockert worden sind, hatte Jens Spahn mehrere Wahlkampfauftritte in Nordrhein-Westfalen zur Kommunalwahl, im Vorfeld der Kommunalwahl. Und verschiedene Querdenkergruppen hatten diese Termine immer weiter verbreitet und veröffentlicht in ihren Telegram-Gruppen und dazu aufgerufen, präsent zu sein und zu protestieren gegen Spahn. Und da gibt es Videos, die zeigen dann irgendwelche Mütter, die da am Rande stehen und warten, dass der Gesundheitsminister aus seinem Auto steigt und ihn dann aufs Übelste beschimpfen, unter anderem mit Ausdrücken wie Kindermörder, was an sich ja auch irgendwie jetzt kein logischer Begriff in dem Kontext ist. Und das ist zum Beispiel was, was auch aus diesem QAnon-Spektrum kommt, dass die Elite die Kinder verschleppt und sie im Zweifelsfall ermordet und deren Blut trinkt. Und das wissen ganz viele nicht in Deutschland. Das ist auch klar, weil das alles relativ neu ist. Und natürlich, wenn man sich viel damit beschäftigt, dann ist man da so ein bisschen drin. Aber das ist Aufgabe der Medien, wie etwa den Friedensvertrag, halt sowas zu erklären. Woher kommt das? Wieso schreien die Menschen da Kindermörder? Wie kommen sie da drauf, Jens Spahn als Kindermörder zu
bezeichnen? Ja, und vor allem, soweit es um Kinder geht, ist mein Eindruck immer, ist es auf jeden Fall immer ein bisschen rechts, weil Kinderschutz ist ja so ein klassisches rechtsradikales Thema. Also wir müssen für unsere Kinder da sein, die Kinder sind noch unschuldig. Da springt ja, da fliegt ja auch sofort immer so ein Traum von so einer reinen Seele, die dann, die endlich ohne Einflüsse der Außenwelt aufwachsen kann. Auf jeden Fall ist das immer so mein Eindruck. Wir wollen so ein bisschen zum Schluss kommen. Ich habe jetzt hier noch zwei Punkte, die ich eigentlich ganz gerne noch bereden möchte. Nämlich erstens würde ich so ein bisschen gerne in die Zukunft gucken, soweit wir das denn überhaupt können. Also natürlich können wir es nicht, aber wir können es ja zumindest versuchen. Was wird jetzt von Querdenken noch bleiben? Mein Eindruck zumindest jetzt in den letzten Wochen war, es ebbt ein bisschen ab. Auch die Gerichtsentscheidungen, ich glaube vorgestern gab es ja dann noch die erste vom Bundesverfassungsgericht, die eine Demonstration in Bremen verboten hat. Das wird wahrscheinlich jetzt auch für viele weitere Entscheidungen richtungsweisend sein. Das heißt, man kann durchaus von ausgehen, dass die Bewegung zumindest nicht mehr diese extreme Schlagkraft hat, die sie jetzt in den letzten Wochen hatte. Obwohl wir da natürlich alle noch den 12.12. abwarten wollen, wenn dann die ganzen Hools durch Dresden wieder marschieren. Aber was wird denn dann davon bleiben? Mal angenommen, Querdenken in dieser Form löst sich jetzt wirklich in den nächsten Wochen, Monaten auf. Ist das Problem dann weg? Oder ist das Problem eigentlich immer noch da? Wir haben es nur nicht mehr so offensichtlich sichtbar.
Also ich finde es auch schwer, in die Zukunft zu gucken. Ich kann nur mal ein Beispiel geben. Ich habe mal an einem Freitagabend, das war bei dieser großen Demo im August, als glaube ich 20.000 Leute hier gewesen sein sollen, habe ich noch eine Aufsage gemacht. Und da kamen schon die Leute vom Hauptbahnhof und hatten da schon die ersten Veranstaltungen rund ums Brandenburger Tor. und habe da gesehen, wie Mütter ihren Kindern oder Eltern ihren Kindern gesagt haben, guck mal, da ist so einer, der von der Lügenpresse ist und falsche Sachen erzählt und so. Und es hat mich so schockiert, dass sie das ihren Kindern gesagt haben, weil ich dann selber auch so einen Eindruck hatte, das ist so ein mutwilliges, bewusstes Zerstören von Vertrauen. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, unabhängig davon, wie diese Querdenkenbewegung sich da jetzt entwickelt, dass das nicht massive Folgeschäden hat. Und ich glaube halt schon auch, wie wir es vorhin schon besprochen haben, dass es so ein bisschen anfing mit den Protesten gegen die Hartz-IV-Gesetze. Ich selber habe Stuttgart 21 sehr präsent, wo auch sehr viel Vertrauen zerschlagen wurde. Und so gab es eben immer verschiedene Stufen. Und mal angenommen, wir kriegen diese Pandemie in den Griff, was wir, glaube ich, alle hoffen, und Querdenken wird irgendwie kleiner, dann ist ja die Frage, was mit diesem ganzen Misstrauen passiert, was da in einem kleinen Teil der Gesellschaft da ist, aber eben sehr stark gefühlt wird. Und ich glaube, das ist so schwer zu sagen, aber dieses Misstrauen gegenüber dem Staat bleibt dann erstmal.
Ich glaube, dass du, Paul, selber ja in Leipzig unterwegs warst am 7. November und die Leute gefragt hast, ob sie auch auf der Straße wären, würde es Corona nicht geben. Also hätten wir jetzt keine Pandemie, wären sie dann auch auf der Straße und würden gegen die Regierung demonstrieren. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du erzählt, dass ganz viele gesagt haben, ja, natürlich.
Ja, tatsächlich mussten aber viele auch nochmal kurz überlegen, als ich so gefragt habe, sind sie denn ansonsten zufrieden mit der Politik? Dann war immer so, nee, überhaupt nicht. Also auch das ist in gewisser Form immer ein bisschen einstudiert gewesen, war so mein Eindruck.
Aber trotzdem finde ich das eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass natürlich für viele jetzt gar nicht unbedingt das Schlimmste ist, momentan Maske zu tragen, wenn sie irgendwie in den Supermarkt gehen, sondern dass dieser Ärger und diese Wut über die Regierung noch oder über die Politik noch sehr viel tiefer steckt. Und irgendwann wird die Pandemie hoffentlich vorbei sein, aber dann kommt schon auch das nächste Thema und diese Querfront beziehungsweise diese Bewegung wird, denke ich, weiter existieren. Unklar ist, in welcher Form und auch in welchem Umfang und wogegen und wofür, aber die Menschen bestehen ja weiter, die da auf die Straße gehen, die leben weiter in diesem Land und werden weiterhin auch nicht allzu glücklich sein mit der Politik.
Also ich glaube, wenn man sich die aktuellen Teilnehmerzahlen anguckt, dann merkt man eben, wer da übrig bleibt. Und das sind die Leute, die ohnehin auf der Straße waren, plus eben eine kleine Menge von Leuten, die vielleicht jetzt sozusagen über das Thema politisiert wurden und jetzt, die man auch schwer nur zurückgewinnen kann. Ich glaube, wichtig ist und bleibt und war es auch, dass sozusagen bis auf, ich würde sagen, Michael Kretschmer und irgendwie Kemmerich und einige wenige Politiker kaum, also das hat relativ gut funktioniert, dass sie da erkannt haben, okay, das sind nicht Leute, mit denen man, also so dieses, wir müssen mit ihnen reden, was man während der Flüchtlingskrise ganz, ganz häufig irgendwie propagiert hat, das hat diesmal ein bisschen besser funktioniert, nicht überall, aber größtenteils. Ich glaube, das war sehr wichtig, um eben diese Bühne auch im politischen Raum nicht sozusagen größer zu geben. Und ich habe einfach das Gefühl und die Hoffnung, und es ist ganz schlimm, das überhaupt sagen zu müssen, und ich wünschte, es wäre nicht so, aber dass die zweite Welle, weil sie eben so groß ist, tatsächlich jetzt auch ein paar Leute nochmal zum Nachdenken bringt, okay, war vielleicht doch nicht ganz so richtig, was Herr Wodak oder andere da so erzählen. Und dass das schon nochmal einen Umschwung bei ein paar wenigen bringen kann, die hardcore das nicht glauben wollen und die sozusagen so gegen den Staat und die Regierung eingestellt sind, die sind verloren auf eine Art und Weise, was nicht heißt, dass man sich nicht mit ihnen sozusagen austauschen soll, aber für die braucht man politisch ehrlicherweise nichts tun, weil alles, was sie wollen, ist halt das kaputt machen, was es gerade gibt.
Nun ist immer so ein bisschen mein Eindruck, auch Michael, du hattest es da vorher auch schon mal gesagt, bei diesen Demos laufen viele rum mit so einem persönlichen Gefühl von, ich habe es irgendwie nicht so geschafft, wie ich das alles gerne so gehabt hätte. Es gibt Leute, mit denen ich da rede, mit denen habe ich dann durchaus manchmal auch Mitleid, weil ich denen wirklich glaube, dass deren Leben echt nicht so super geil war. Und ich glaube auch weiterhin, dass wir in den letzten 20 Jahren politisch sehr viele Verlierer hervorgebracht haben. Allein schon, wenn wir uns unseren Sozialstaat anschauen. Und ich selber bin mit Hartz IV aufgewachsen. Das heißt, es gibt also für mich zum Beispiel schon eigentlich einen Riesengrund, dem Staat zumindest sehr, sehr misstrauisch und sehr kritisch gegenüberzustehen. Und glaube, dass es bei vielen anderen nicht so viel anders ist. Ich denke, heutzutage sehr häufig manchmal noch an meine alte Geschichtslehrerin, die sehr konservativ war, glaube eher so FDP-mäßig ein bisschen drauf war, also mit der ich mich politisch echt sehr gekabbelt habe. Aber die war so richtig krasse Antifaschistin. Also die war erstens unglaublich gebildet, klar, als Geschichtslehrerin macht das auch Sinn, aber ich habe auch bei denen auch gemerkt, dass die noch eine andere Form von Sozialisierung, glaube ich, früher abbekommen hat. Also der wurde eben wirklich eingeprügelt mit Faschisten, marschiert man nicht, Faschisten macht man das und das und das. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das fehlt heutzutage so ein bisschen. Das fehlt teilweise sowohl in der Bildung als aber auch bei vielen Leuten tatsächlich beim, ja auch wirklich tatsächlich so im sozialen Verständnis. Wie seht ihr das gerade in Hinsicht darauf, ob und wie wir mit diesen Leuten noch irgendwie in Verbindung treten können, sei es jetzt auf politischer oder vielleicht auch nur auf rein persönlicher Basis? So als letzter Punkt, dann entlasse ich euch in diesen schönen Sonntag.
Ich sage jetzt mal was Positives. Wir haben ja auch eine Bundestagswahl bevorstehen. Und das ist natürlich schon auch so, dass, glaube ich, alle Parteien sich dann nochmal anders präsentieren werden als bei den letzten Bundestagswahlen, weil es eben nicht mehr Merkel wird und sozusagen der Wettbewerb, glaube ich, auch ein anderer ist. Also man hat ja manchmal schon das Gefühl, dass die anderen schon aufgegeben haben, weil sie gewusst haben, gegen Merkel habe ich eh keine Chance. Und ich glaube, da steckt auch viel drin, was sozusagen die Demokratie nochmal neu beleben kann. Das ist, glaube ich, sowas, was ich jetzt für das kommende Jahr erstmal sehe. Ich glaube, die Tatsache, dass die Leute irgendwie so unzufrieden waren, also zumindest wir reden ja hier von einem kleinen Teil der Bevölkerung, das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass halt Dinge immer irgendwie ähnlich debattiert wurden, dass es einen gewissen Politikstil gab und so, wieder will ich da keinen entschuldigen, aber ich glaube, diese bevorstehende Bundestagswahl und der Wahlkampf, da könnte auch was sehr Belebendes haben, wo man sich mal nochmal neu anguckt, welche Partei hat eigentlich welches Programm, wie unterscheiden die sich eigentlich? Da kann man auch nur wirklich hoffen, dass es unterschiedliche Figuren geben wird, dass die sich auch wirklich unterscheiden. Und deswegen will ich jetzt am Schluss nochmal sozusagen meinen positiven Ausblick geben. Das kann ja auch dann nochmal dazu führen, dass man sagt, meine Heimat, ich muss hier nicht an Verschwörungsideologien glauben. Ich muss jetzt nicht wirklich da mitmarschieren, wo nur irgendwelche rechten Deppen rumlaufen, sondern ich kann mal gucken, was es im demokratischen Spektrum gibt. Und deswegen habe ich da auch Lust auf das Jahr 2020.
Jetzt eure Chance an euch beide, diesen positiven Schluss wieder direkt einzufangen. Sehr gut.
Ah, da bin bitte. Ich super drin als Spiegeljournalistin. Nein, Scherz. Ich habe auch die Hoffnung, ich glaube sogar so ein bisschen, also ehrlicherweise irritiert mich das dann doch ein bisschen, wenn Journalisten von Qualitätsmedien irgendwie sagen, dass man will hoffen, dass es so viele unterschiedliche Kandidaten gibt, weil ehrlicherweise ist ja auch jetzt schon, also ich meine, das ist halt der Nachteil einer großen Koalition, ja, dass sozusagen gerade auch in der Mitte, in so einer sozusagen eigentlich doch Mitte rechts, Mitte links, diese Parteien so viele Kompromisse finden müssen. Aber eigentlich gibt es ja schon doch einige Unterschiede zwischen den demokratischen Parteien. Und die nochmal mehr rauszuarbeiten, ist sozusagen vor allen Dingen deren Aufgabe, aber auch unsere Aufgabe, um eben zu zeigen, was es im Spektrum gibt. Aber es ist so ein bisschen, also meine ich jetzt nicht dich mit, Michael, aber das ist so ein bisschen AfD-Style zu sagen, ja, die sind ja alle irgendwie derselbe Gewäsch so. Und da, glaube ich, nochmal so ein bisschen auch die Politiker aufzufordern, sozusagen ordentlich Wahlkampf zu machen gegeneinander, ist, glaube ich, wichtig und richtig. Und ich habe auch die Hoffnung, dass sozusagen dadurch, dass es eben so ein Riss Pandemie plus Impf plus irgendwie Wahljahr wird, dass wir irgendwie viel politische Debatte erleben, auch über Inhalte und sozusagen die CDU, aber und auch die FDP ihr Verhältnis zu rechts klären, gerade wenn man jetzt nach Sachsen-Anhalt und so guckt, dass sie das eben hinkriegen, da klar zu sagen, wo sie stehen und wo nicht.
Ja, auch ich bin da eigentlich recht hoffnungsvoll. Ich kann das auch nicht so richtig bestätigen, was du jetzt am Anfang bei der Frage eingeworfen hast, Paul, dass du das Gefühl hast, immer weniger Leute sind antifaschistisch aktiv beziehungsweise wissen, was das bedeutet, sich gegen rechts zu stellen. Ich kriege das dieses Jahr eher genau andersrum, auch gerade in meinem persönlichen Umfeld mit, dass ganz viele Leute jetzt nicht unbedingt antifaschistisch aktiv sind, aber sich auch durch die Corona-Pandemie politisiert haben, weil das erste Mal seit langer Zeit politische Entscheidungen auch am nächsten Tag uns alle als Bürger sofort und konkret betreffen. Also wenn die Politik entscheidet, ab morgen gibt es eine Maskenpflicht, dann muss man halt ab morgen auch dann eine Maske tragen. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren selten so, dass Politik so schnell umgesetzt worden ist und auch die Leute so schnell gemerkt haben, das, was da im Kanzleramt gestern entschieden worden ist, das werde ich heute merken. Und wie gesagt, in meinem persönlichen Umfeld, da habe ich viele Leute erlebt, die sich vorher nicht wenig Nachrichten geguckt haben, wenig öffentlich-rechtlichen Rundfunk geguckt haben, die jetzt ständig die Nachrichten verfolgen, sich für die Demos interessieren, in dem Kontext, dass sie da nicht daran teilhaben, sondern einfach wissen wollen, wie es da weitergeht, wie die sich entwickeln. Und dementsprechend bin ich hoffnungsvoll, dass das auch so weitergeht im nächsten Jahr und dass dann auch in einer hoffentlich hohen Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl
mündet. Ja. Mündet. Richtig. Ja, vielleicht brauche ich einfach mal wieder besseren persönlichen Umgang. Aber mein Eindruck ist immer so ein bisschen, wir hatten jetzt 15 bzw. 16 Jahre Merkel. Egal, was man jetzt über sie sagt, was man über sie verhält, ich glaube, man kann schon festhalten, dass es jetzt nicht unbedingt ihre Stärke war, politische Grundsatzdebatten zu führen. Eher das absolute Gegenteil, da hatte sie eigentlich nie Lust drauf. Und ich glaube, dass wir das jetzt gerade sozusagen einfach einmal alles abkriegen, was wir 16 Jahre lang eben nicht hatten. Nämlich mal wirklich wieder so ein Gefühl von, wir machen jetzt mal alles ganz anders und müssen jetzt hier mal neu über Politik nachdenken. Das ist zumindest auch mein Eindruck von vielen dieser Demo-Teilnehmenden, dass da viele dabei sind, die sich jetzt zum ersten Mal nach Monaten vielleicht überhaupt mal mit Politik auseinandersetzen und dementsprechend auch die Debatten ganz schön anstrengend oder müdend sein können. Um die Positivität zum Schluss noch zu halten, streue ich noch kurz eine Anekdote ein von der Currywurst-Budenfrau am S-Bahnhof Lichtenberg. Die selber glaubt nicht an Corona. Die hat mir auch erzählt, bla bla, Bill Gates, George Soros, schlimm, schlimm. Aber sie trägt trotzdem ihre Maske. Und da war überhaupt keine Diskussion. Meinst du, ja, na klar, macht ja auch schon irgendwo Sinn. Und irgendwie, ich kenne ja auch viele Leute, die machen das auch manchmal schon so. Nee, das mache ich schon. Außerdem haben wir jetzt alle drauf geeinigt, wäre jetzt ja irgendwie komplett bescheuert, da jetzt irgendwie eine große Chose drum zu machen. Und das fand ich irgendwie voll super. Also, die soll ihren Blödsinn glauben, die soll denken, das ist alles eine große Lüge. Aber solange sie ihre Maske trägt und sich öffentlich da nicht zu äußert, ist doch eigentlich alles gut, oder?
Ich würde sie noch mal sagen, dass es eine Verschwörungsgeschichte ist, an die sie da glaubt,
ja, damit ihr klar ist. Das habe ich auch. Habe ihr halt gesagt, naja gut, das sehe ich halt komplett anders, aber wenn ich das so glücklich mache, das so zu sehen, meinetwegen, das kann ich sie ja schlecht von abhalten.
Wenn man sich schon über die kleinen Dinge so freut, ja, das ist 2020.
So, das war das Motivationswort zum Sonntag. Ich danke euch dreien vielmals, dass ihr hier dabei wart. Vielen lieben Dank auch an meine lieben Hörerinnen und Hörer, die mich hier unterstützen. Ich mache noch kurz einen Mini-Werbeblock in eigener Sache. Ich ziehe nächstes Jahr nach Reutlingen, wie ihr vielleicht in meiner letzten Folge in eigener Sache schon mitbekommen haben könntet. Ich wollte mir das eigentlich über Stipendiate und eine Stiftung finanzieren. Die haben mir allerdings alle abgesagt, was glaube ich auch so ein bisschen an Corona liegt. Deswegen habe ich jetzt einfach meine eigene Stiftung gegründet und sie Mai-Stiftung 24 genannt. Dort könnt ihr gerne spenden, damit ich mir diese Ausbildung an der Reportageschule in Reutlingen finanzieren kann, von der ich sehr viel Gutes gehört habe. Die Ausbildung dauert ein knappes Jahr. Ich brauche dafür 200 Euro im Monat und dazu nicht immer noch mal dann auch noch Geld, um mir mein Leben dort im Schwabenland finanzieren zu können. Ich freue mich auch noch schon deswegen sehr drauf, weil das auch gerade mit meiner Querdenker-Recherche sich sehr gut ergänzt, denn das eine große Nest, würde ich sagen, ist auf jeden Fall gerade aktuell Sachsen. Und das zweite ist ja dann ironischerweise in deiner Heimat, Michael, nämlich im Schwabenland. Und ich finde, das ist doch vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass er jetzt gerade Schwaben...
Da gibt es auch gute Menschen.
Ja, natürlich. Es gibt auch im Sachsen ganz wunderbare Menschen. Ich liebe Sachsen tatsächlich sogar. Aber es macht einen doch so ein bisschen fassungslos, dass dann Schwaben und Sachsen gemeinsam auf einer Demo stehen und sich so gut verstehen und denkt man doch, na, vielleicht hat die deutsche Einigung jetzt zumindest doch nochmal so ein bisschen geklappt. Unverständlich. Gut, das wär's von meiner Seite. Noch letzte Worte, tschüss sagen von euch.
Nein, dir viel Erfolg.
Dankeschön.
Ja, toi, toi, toi.
Wünsche ich dir auch.
Dann bis bald und euch noch einen schönen Nikolaus. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Ich muss auch dazu sagen, ich war nicht, also ich glaube, eine Rosa-Luxemburg-Demo habe ich einmal mitbekommen am Anfang, aber sonst, also es gibt so ein Loch bei mir dazwischen, wo ich dann nicht bei allem war.
Ich war auch nicht bei allen Demos. Das, ich glaube, Julius, du bist, glaube ich, wirklich der. Du warst wirklich bei allen, ne? Das ist
nicht bei allen, aber du kennst sie alle. Ich mache seit einem halben Jahr nichts anderes. Ja.